Niklaus Lehmann. Die 30 Erfolgsgeheimnisse der Topmanager. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Wie sorgt man dafür, dass die Mitarbeiter jeden Tag motiviert zur Arbeit kommen? Wie bereitet man sich auf Krisen vor? Wann hält man die nächsten strategischen Schritte besser geheim und wann nicht? Eine Organisation zu führen, fällt auch Managern mit jahrelanger Berufserfahrung nicht leicht. Im Gegensatz zu den Executives. So nennt Niklaus Lehmann Topmanager, die die Organisationsführung perfektioniert haben. Mit welchen Geheimnissen ihnen das gelungen ist, zeigen wir dir in unseren Blinks. Sie versammeln die wichtigsten der 30 Tipps aus Lehmanns Buch. Dabei schöpfen wir aus den verschiedenen Aufgabenfeldern eines Executives. Strategiebildung für das Unternehmen, Rhetorik und Networking sind nur einige davon. Die Tipps lassen sich aber nicht nur auf Wirtschaftsunternehmen anwenden, sondern auf alle Organisationen mit Führungsposten.
Blink Nummer 1. Erfolge müssen gefeiert werden.
Manager sonnen sich oft in den Erfolgen ihrer Organisationen. Schließlich tragen sie ja auch die höchste Verantwortung. Jeder Erfolg ist also auch ihr Erfolg. Doch bei Niederlagen sieht das schnell anders aus. Dann wälzen Manager die Schuld gern ab. Dabei sollte es genau umgekehrt sein. Ein Executive denkt grundsätzlich im Wir. Erfolge werden gemeinsam gefeiert, Niederlagen sind nie die Schuld einer einzelnen Person. Um dieses Verständnis in einer Organisation zu verbreiten, solltest du folgende Routinen in dein Führungsverhalten einbinden. Zuerst gilt, zelebrieren ist wichtig. Dazu ein kleines Beispiel. In der Finanzabteilung eines Unternehmens ist das jährliche Mitarbeiterfest eine langjährige Tradition. Noch Wochen später wird darüber gesprochen. Der Höhepunkt ist der Champagner, den die Abteilungschefin stets persönlich ausschenkt. Doch wegen der Corona-Krise müssen nun Kosten gespart werden. Die Chefin will das Fest aber keinesfalls absagen. Stattdessen entscheidet sie, den teuren Champagner zu streichen. Keine gute Idee. Denn an das wie üblich üppige Buffet erinnert sich später niemand mehr. Stattdessen sprechen alle nur vom fehlenden Champagner und fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben. Das verunsichert die gesamte Abteilung und nagt an der Motivation der Mitarbeiter. Obwohl sie nicht schlechter gearbeitet haben als sonst. Besser wäre es gewesen, an einer weniger prominenten Stelle zu sparen. War die Arbeit der Abteilung aber tatsächlich schlecht, dann solltest du dich als Executive vor deine Leute stellen. Vor allem, wenn einzelne durch Fehler aufgefallen sind, gilt, du führst niemanden vor. Stattdessen schirmst du die Schwächeren ab und sorgst in individuellen Maßnahmen für Verbesserungen. Und wie machst du das? Du suchst das Vier-Augen-Gespräch. Nur so kannst du eine Atmosphäre schaffen, in der du offen mit deinen Mitarbeitern sprechen kannst. Und das ist auch schon der nächste Punkt. In diesem Gespräch musst du maximal ehrlich sein. Analysiere die Fehler deines Gegenübers ganz konkret. Bleibe in deiner Kritik aber immer konstruktiv. Das gelingt dir, indem du gemeinsam mit deinem Mitarbeiter nach Fehlerursachen suchst. Und dann mit ihm gemeinsam konkrete Maßnahmen zur Verbesserung beschließt.
Geheimnis Nummer 1 lautet also, den Erfolg teilen und sich bei Misserfolg vors Team stellen. Und das zweite Geheimnis besteht in einer schonungslosen, aber immer konstruktiven Kritik, die nur gegenüber dem betreffenden Mitarbeiter allein ausgesprochen wird.
Aber um feiern zu können, brauchst du als Executive die richtige Strategie zum Erfolg. Wie du die findest, besprechen wir im nächsten Blink.
Blink Nummer 2. Leitbilder und Zielvorstellungen.
Ob Mitarbeiterverträge, die IT-Infrastruktur oder das Branding der Firma. Eine Organisation funktioniert nur durch das Zusammenspiel verschiedenster Faktoren. Was hält all die Einzelteile zusammen? Nicht weniger als ein übergeordneter Sinn. Diesen übergeordneten Sinn solltest du als Executive in Form einer Maxime auf den Punkt bringen. Eine Maxime ist ein Leitsatz, der Organisation eine gesellschaftliche Funktion verleiht, die über das Erwirtschaften von Gewinnen hinausgeht. Eine solche Maxime sollte bei deinen Mitarbeitern Emotionen wecken. So gehen sie nicht nur aus Pflichtgefühl zur Arbeit, sondern mit dem Gefühl, etwas Gutes zu tun. Beschränke dich beim Formulieren auf maximal 5 Wörter. So bleibt deine Maxime einprägsam und du kannst sie oft in Ansprachen und Meetings anbringen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. In der Gesundheitsbranche ist eine Maxime schnell gefunden. Wir retten Leben, zum Beispiel. Oder wir lindern Schmerzen. Und ein Verkehrsunternehmen kann sich brüsten, den Puls der Stadt am Schlagen zu halten. Aber welchen gesellschaftlichen Mehrwert liefert ein Hersteller von Dämmmaterial? Klar, die Kunden und Kundinnen sparen Heizkosten. Aber das wäre zu plump für eine Maxime. Stattdessen bietet es sich an, den Fokus auf die Reduktion von Treibhausgasen zu legen. Hier bietet das Unternehmen einen echten Mehrwert für die Gesellschaft. Hast du die Maxime gefunden, kannst du dir Strategien zurechtlegen, mit denen deine Organisation ihr jeden Tag nahe kommt. Der Status quo ist dabei uninteressant. Stakeholder wollen eine Entwicklung sehen. Deshalb solltest du zusätzlich zur Maxime konkrete Zielbilder erschaffen, die du erreichen willst. An diesen richtest du nun deine Strategien aus. Diese Zielbilder dürfen im Gegensatz zur Maxime sehr wohl einen rein unternehmerischen Charakter haben. Das könnte etwa die Marktpositionierung sein. Hier gilt: Think big, aber bleibe realistisch. Nehmen wir an, das Management eines Fachhandels hat erkannt, dass große Teile seiner Kundschaft ins Internet abgewandert sind. Die einzige Chance für stationäre Händler besteht darin, sich zu Ketten zusammenzuschließen oder einen eigenen Online-Handel aufzubauen. Das Management entscheidet sich für Ersteres, weil es besser zur Tradition der Firma passt. Das Zielbild ist es nun, als größere Fachhandelskette den stationären Markt zu prägen.
Halten wir die nächsten beiden Geheimnisse fest. Ein Executive verleiht seiner Organisation zunächst eine sinnstiftende Maxime. Danach richtet er seine unternehmerische Strategie an konkreten Zielbildern aus.
Die Strategie wird aber nicht nur intern kommuniziert, sondern auch nach außen. Im Gegensatz zur Taktik.
Blink Nummer 3. Lass dir in die Karten gucken.
Gibt es in deiner Familie auch den Onkel oder die Großmutter, die beim Kartenspielen immer unauffällig rüberblinzelt? Dann hast du bestimmt schon als Kind gelernt, deine Karten vor heimlichen Blicken abzuschirmen. Das kann auch in anderen Bereichen des Lebens sinnvoll sein. Als Executive aber brauchst du dich nicht in Geheimniskrämerei zu üben. Zumindest, wenn es um deine Unternehmensstrategie geht. Denn die Mitarbeiter sollten wissen, nach welcher Strategie ihr Chef oder ihre Chefin verfährt. Das schürt nicht nur Vertrauen, sondern ermöglicht dir auch, ehrliches Feedback zu erhalten. Schließlich sind es deine Mitarbeiter, die die Strategie in der Praxis umsetzen müssen. Gerade wenn sich Teile davon als unpraktikabel erweisen, werden die Mitarbeiter das kundtun. Das kann wertvoll sein, weil man als Chefin oft in abstrakten Zusammenhängen denken muss und dabei schon mal praktische Dinge übersieht. Verwechsle diese Offenheit gegenüber den Mitarbeitern aber keinesfalls mit Basisdemokratie. Die Entscheidungen triffst am Ende immer noch du. Nur bezieht ein guter Executive Rückmeldungen ein und passt die Strategie gegebenenfalls punktuell an, ohne sie komplett über den Haufen zu werfen. Aber auch wenn du Strategien gegenüber Lieferantinnen, Kunden und Geschäftspartnerinnen kommunizierst, kann dir das wertvolles Feedback bringen. Alle sitzen im selben Boot, kennen den Markt und können daher wertvolle Gedanken liefern. Also wirklich einfach alles offenlegen? Nicht ganz. Du solltest bei der Kommunikation unbedingt zwischen Strategie und Taktik unterscheiden. Während die Strategie dein offizielles Vorgehen ist, hältst du die Taktik strikt geheim, bis deren Maßnahmen umgesetzt werden. Schauen wir uns an konkreten Beispielen an, wieso. Ein Strategiebaustein wäre, in einem bestimmten Bereich in Forschung und Entwicklung zu investieren, um mittelfristig aus einem anderen Geschäftsfeld auszusteigen. Eine taktische Maßnahme dafür könnte sein, eine Headhunting-Agentur mit der Suche nach talentierten Entwicklerinnen zu beauftragen. Das öffentlich zu kommunizieren, würde Wettbewerber womöglich dazu bringen, ihre wertvollsten Leute noch schnell mit verbesserten Verträgen auszustatten, damit diese sich nicht vom Angebot der Headhunter weglocken lassen. aber auch Umschulungsmaßnahmen für Mitarbeiter aus dem alten Geschäftsfeld oder die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland könnten taktische Maßnahmen im Rahmen deiner Strategie sein. Sie zu früh zu kommunizieren, würde hier intern für Unruhe sorgen.
Ein Geheimnis für Top-Management heißt also ganz einfach: Mach deine Strategie öffentlich, aber verheimliche deine Taktik.
Jetzt haben wir schon einiges über Kommunikation gehört. Zeit für ein paar allgemeine Rhetoriktipps.
Blink Nummer 4. Quasselstrippen sind keine guten Executives.
Wer hat nicht schon einen Chef gehabt, der jedes Gespräch für einen ellenlangen Monolog genutzt hat? Von Gesprächspartnern kann dabei kaum die Rede sein. Eher behandelt der Chef sie wie Zuschauer einer Alleinunterhaltershow. Dabei hätte er viel mehr davon, auch mal zuzuhören, statt zu monologisieren. Denn wer seine Mitarbeiter nur volltextet, verbaut sich den Weg zu wichtigen Informationen. Das sind zum einen die direkt formulierten Anliegen der Mitarbeiter. Zum anderen aber ist es ihre Stimmungslage, die sie oft unbewusst preisgeben. Wippt jemand andauernd mit den Füßen oder lächelt die ganze Zeit gequält? Dann liegt ihm womöglich viel mehr auf dem Herzen, als er preisgibt. Die Kunst eines Executives besteht nun darin, dem Eindruck behutsam nachzuspüren, ohne aufdringlich zu werden. Gibt es vielleicht ein Problem mit einer anderen Mitarbeiterin? Ist der neue Kollege zu übereifrig? Oder liegen die Probleme im privaten Bereich? Du erfährst so nicht nur etwas über die Stimmung im Team, sondern gibst deinen Mitarbeitern auch das Gefühl, dich für sie als Menschen zu interessieren. Und das steigert ihre Motivation. Aber nicht nur das. Durch gutes Zuhören bietet sich dir auch die Möglichkeit, an der eigenen Legende zu feilen. Denn eines ist klar: In jeder Organisation reden die Mitarbeiter über die Chefin. Mach dir das zunutze. Hörst du eine Geschichte über dich, kannst du sie in Gesprächen mit Mitarbeitern aufgreifen. Allerdings nicht vorwurfsvoll, sondern als Co-Autor der Geschichte. Etwa indem du bestätigst, dass du deine Organisation auf der letzten Feier als Ersatzfamilie bezeichnet hast. Oder dass du tatsächlich in jüngeren Jahren viel in China unterwegs warst. Weniger schmeichelhafte Geschichten über dich kannst du mit geschickten Details positiv umdeuten. Eine solche Legendenbildung bezieht sich naturgemäß immer auf Vergangenes. Manchmal solltest du aber nur über die Zukunft reden. Nämlich dann, wenn harte Maßnahmen anstehen. Wenn eine Fusion bevorsteht, sagst du nicht, dass die eigene Organisation zu schwach geworden sei, um sich auf dem Markt zu behaupten, sondern etwas wie: Die Fusion stärkt uns auf dem Markt und ermöglicht uns mehr Wachstum und Innovation für die Zukunft.
Fassen wir die drei Rhetorikgeheimnisse zusammen. Höre lieber zu, statt zu monologisieren. Arbeite an deiner Legendenbildung mit und rede stets über die Zukunft, wenn du schwierige Entwicklungen ankündigen musst.
Doch nicht nur intern kommt es auf die Rhetorik an. Auch beim Netzwerken spielt sie eine wichtige Rolle.
Blink Nummer 5. Die Kunst des Networkings.
Was haben ein Geschäftsessen, eine U-Bahnfahrt, der Elternabend in der Schule und das Fußballspiel der Tochter gemeinsam? Nicht viel? Richtig. Es sind sehr unterschiedliche Anlässe, aber genau deshalb eignen sie sich perfekt zum Netzwerken. Und das solltest du als Executive bei jeder Gelegenheit tun. Dein Netzwerk sollte möglichst divers sein. Menschen aus unterschiedlichen Feldern bringen verschiedene Potenziale mit, die dir nützlich sein können. Klar, Geschäftspartner gehören in dein Netzwerk. Mit denen solltest du sowieso auf gutem Fuß stehen. Auch Wettbewerber sollten nicht fehlen, denn es ist immer gut zu wissen, wie die Konkurrenz tickt. Doch es geht noch weiter. Vergiss auf keinen Fall die Multiplikatoren. Journalistinnen, Politiker, Headhunter. Diese Menschen beeinflussen die Wirtschaft durch Berichterstattungen, politische Entscheidungen und Personalrochaden. Spielfelder, bei denen du nicht am Rand stehen solltest. Zu guter Letzt gehören auch Personen dazu, die dir gar nicht unmittelbar nützen, dich aber intellektuell herausfordern. Kreative, Künstler und Wissenschaftlerinnen. Von ihnen bekommst du neue Perspektiven, die du für Innovationen nutzen kannst. Und wie gewinnst du jemanden für dein Netzwerk? Wenn du jemanden noch gar nicht kennst, bietet das Tagesgeschehen immer einen guten Gesprächseinstieg. Dafür musst du natürlich über die aktuellen Nachrichten Bescheid wissen. Vor allem, wenn du die Person im Ausland triffst. Mit lokalem Wissen kannst du punkten. Ansonsten ist das Business nicht unbedingt das beste Thema. Natürlich geht es letztlich immer darum, aber erfolgreiches Netzwerken gelingt dir eher über Emotionen. Kennst du das leidenschaftliche Hobby deines Gesprächspartners? Dann sprich dessen Thema an. Und wenn nicht, versuche im Gespräch herauszufinden, wofür dein Gegenüber brennt. Zuletzt noch ein kleiner Joker. Diskussionen und unterschiedliche Meinungen sind besser als Ja-Sagerei. Denn nur so bleiben Gespräche im Gedächtnis. Und darum geht es ja beim Netzwerken. Solltest du aber mal an einen heiklen Punkt kommen, dann halte dir ein paar Comic Reliefs bereit. Dieses Stilmittel kommt aus dem Kino und kommt oft nach besonders tragischen Szenen zum Einsatz, damit die Leute wieder lachen können. Für kritische Momente im Networking-Talk kannst du dir zum Beispiel ein Sprichwort in deinem Heimatdialekt zurechtlegen oder eine historische Anekdote über berühmte Persönlichkeiten wie Kleopatra oder Napoleon.
Drei Geheimnisse zum Thema Netzwerken lauten: Vernetze dich mit Menschen aus verschiedenen Bereichen. Richte deine Gespräche an den Leidenschaften deiner Gesprächspartner aus und halte dir Joker bereit, mit denen du die Stimmung auflockern kannst.
Einem Teil deines Netzwerks solltest du übrigens ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Deiner Geheimarmee.
Blink Nummer 6. Deine Spezialeinheit für Krisen.
Organisationen sind komplexe Gebilde, in denen immer etwas schiefgehen kann. Schließlich bestehen sie aus Menschen, und Menschen sind keine fehlerfreien Roboter. Ein Executive sollte sich daher immer für Krisen wappnen und Leute kennen, auf die er in schlechten Zeiten zählen kann. Seine Geheimarmee. Wer gehört dazu? Unbedingt müssen Backups rekrutiert werden. Das sind Manager für kritische Schlüsselpositionen, auf denen keinesfalls Lücken entstehen dürfen. Eine Headhunting-Agentur wirbt einen deiner wichtigsten Mitarbeiter ab? Oder du musst die Reißleine ziehen und ihn wegen seiner schlechten Performance entlassen? Dann sollte eine Nachfolgerin schon bereitstehen. Aber erfolgreiche Executives haben nicht nur zwei oder drei Menschen in der Hinterhand, sondern ein ganzes Schattenkabinett für die wichtigsten Positionen im Unternehmen. Vielleicht ist aber nicht das Personal das Problem, sondern das liebe Geld? Nehmen wir an, deine Organisation braucht dringend eine Finanzspritze. Sei es, weil der Umsatz jüngst schwächelt oder weil eine teure Investition nicht länger aufgeschoben werden kann. Für diese Fälle rekrutiert ein Executive für seine Geheimarmee unabhängige Finanziers. Das sind wohlgesonnene Investoren und Investorinnen, bei denen das Geld locker sitzt. Dabei ist es wichtig, deren Vorlieben und finanziellen Rahmen genauestens zu kennen, damit du ihnen gezielte Deals vorschlagen kannst. Es gibt aber noch eine weitere Gruppe, die in deiner Geheimarmee auf keinen Fall fehlen sollte. Strohmänner. Das sind unabhängige Geschäftsleute, natürlich auch weibliche, die für dich ihre Fühler in neue Businessbereiche ausstrecken. Denn vielleicht willst du mit bestimmten Leuten nicht gesehen werden. Oder einer deiner Kontakte arbeitet in einer Branche, von der sich deine Organisation abgrenzt. Dann kommen deine Mittelsleute zum Einsatz, um die Kommunikation im Stillen zu gewährleisten. Dabei geht es nicht um illegale Machenschaften, sondern einfach darum, dass du deine Schritte aus strategischen Gründen noch geheim halten willst. Das Gesetz sollte in deiner Geheimarmee aber dennoch vertreten sein. Zwar hat fast jede Organisation ihre juristische Abteilung, aber möglicherweise ist nicht alles, was du tust, von dieser abgedeckt. Schließlich musst du als Executive manchmal Risiken auf eigene Verantwortung übernehmen. Dann drohen Rechtsstreite. Und für diese Fälle gehören in deine persönliche Geheimarmee Anwälte, die nur für dich und auf keinen Fall gleichzeitig für deine Organisation arbeiten.
Ein weiteres Geheimnis von Top-Managerinnen und Managern ist also ihre Geheimarmee. Die Rekruten kommen aus verschiedenen Berufsfeldern und bieten dir in Krisenzeiten verlässliche Hilfe. Unbedingt vertreten sein sollten Backups für Schlüsselpositionen, Mittelsmänner für heikle Geschäfte und persönliche Rechtsbeistände.
Mit diesen Menschen bist du für Krisen gerüstet. Und wenn du die Krise trotzdem nicht überwinden kannst, dann gilt es, Größe zu zeigen.
Blink Nummer 7. In der Niederlage zeigt sich wahre Größe.
Immer diese Leute, denen alles gelingt. Da fragt man sich schon mal, wieso man selbst so viele Rückschläge einstecken muss. Doch auch Topmanager erleiden Niederlagen. Aber was sie von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist ihr Umgang mit dem Scheitern. Das Wichtigste: Executives leugnen ihre Niederlagen nicht, sondern gestehen ihre Fehler ein. Und das mit offenen Emotionen. Eine Managerin, die bei Misserfolg keine Miene verzieht, macht den Eindruck, sie gingen die Geschicke der Organisation eigentlich nichts an. Niedergeschlagenheit dagegen zeugt von einer Identifikation mit den gesteckten Zielen. Aber das hat natürlich Grenzen. Du darfst keinesfalls in Wehmut versinken. Vielmehr ist die jüngste Niederlage für dich der Ausgangspunkt für den nächsten Erfolg. Um das zu gewährleisten, reflektierst du genau, was zu dem Rückschlag geführt hat. Dabei untersuchst du zusammen mit deinen Geschäftspartnern, welche Faktoren falsch eingeschätzt wurden. Höre dir ihre Einschätzung an und gleiche sie mit deiner eigenen ab. Dadurch lernst du nicht nur dazu, sondern vermittelst auch glaubhaftes Interesse, Fehler in Zukunft nicht zu wiederholen. Gleichzeitig kannst du beginnen, eine Strategie für die nächsten Schritte zu entwickeln und sie zu kommunizieren. So wahrst du dein Gesicht und wirst weiterhin als kompetente Führungskraft wahrgenommen. Begreife die Niederlage als Chance. So kannst du die Gelegenheit zum Beispiel nutzen, um eine Idee für ein völlig neues Produkt zu präsentieren, an der du schon lange im Geheimen feilst. So wird der Fokus vom Misserfolg weggelenkt und auf ein neues Ziel gerichtet. Und wenn der Misserfolg doch zu nachhaltigem Schaden geführt hat? Dann greifst du auf deine persönlichen Optionen zurück. Das kann eine Neuinterpretation deiner Rolle in der Organisation sein. Vielleicht ist es besser, in bestimmten Bereichen Verantwortung abzugeben. Oder ist es gar Zeit zu gehen? Auch darauf solltest du vorbereitet sein und wissen, an wen du dich richtest, wenn du in eine andere Firma wechseln willst. Auch über ein Sabbatical solltest du nachdenken. Denn eine Auszeit ist eine hervorragende Möglichkeit, sich neu zu erfinden.
Fassen wir ein weiteres wichtiges Erfolgsgeheimnis zusammen. Begegne Niederlagen mit Größe. Kommuniziere sie offen, analysiere sie ehrlich und ziehe die richtigen Schlüsse daraus. Für die weitere Strategie der Organisation, aber auch für dich persönlich.
Du solltest mit Auszeiten übrigens nicht bis zum Sabbatical warten. Top-Manager schaffen sich schon im Job Gelegenheiten zum Durchatmen.
Blink Nummer 8. Kopf und Seele regelmäßig lüften.
Manager arbeiten rund um die Uhr. Im Büro sowieso, aber auch beim Dinner mit Geschäftspartnern, auf Empfängen von Großkunden und sogar beim Tennis am Wochenende, wenn ein Networking-Kontakt gepflegt werden will. Doch ein Executive weiß um die Gefahr des Burnouts und schafft sich einen echten Ausgleich zum Job. Dabei sind einige Punkte wichtig. Der Ausgleich sollte ein echtes Kontrastprogramm zum Job darstellen. Sport bietet viele Möglichkeiten, aber Vorsicht bei Sportclubs. Im lokalen Verein trifft man nämlich gern mal auf Kolleginnen, Kunden oder andere Stakeholder. Da kann der Sport noch so schön sein, personelle Überschneidungen zum Beruf verhindern, dass du komplett abschalten kannst. Deshalb ist das Ausgleichshobby auch strikt vom Networking zu trennen. Wenn du einem Club beitrittst, achte also unbedingt auf ein berufsfernes Umfeld. Reserviere dir außerdem ganz bewusst Zeit für deinen Ausgleich. Die Reitstunden finden jeden Mittwoch um 20 Uhr statt. Dann ist das dein heiliger Termin, der immer geblockt ist. Wenn du darauf spekulierst, dass hier und da schon etwas Zeit für Hobbys abfällt, wirst du am Ende zu keinem regelmäßigen Ausgleich kommen. Und da haben wir schon den nächsten Tipp. Hobbys niemals aufschieben. Denn wenn du dir sagst, dass du mit dem Tischtennis anfangen wirst, sobald in der Firma etwas Ruhe einkehrt, wirst du wohl bis ins Rentenalter keine Kelle in die Hand nehmen. Doch was machst du eigentlich, wenn du auf Sport gar keine Lust hast? Kein Problem, Ausgleichshobbys können auch ganz anders aussehen. Hier ein paar Beispiele. Angeln an einem abgelegenen See, an dem der Empfang so schlecht ist, dass du dein Handy gleich zu Hause lässt. Zu langweilig? Dann Fallschirmspringen für den regelmäßigen Adrenalinkick. Oder wie wäre es mit der Band aus Schulzeiten? Deinen ehemaligen Mitschülern sind deine Business-Deals egal. Hauptsache, du hast die Riffs noch drauf. Und ja, auch der gute alte Garten am eigenen Haus bietet einen wunderbaren Ausgleich zum Job.
Um es auf den Punkt zu bringen. Die besten Manager und Managerinnen wissen, dass sie nur dann dauerhaft Erfolg haben, wenn sie regelmäßig abschalten. Das erreichen sie mit Hobbys, bei denen sie ihren Job vorübergehend vergessen.
Ein guter Ausgleich weckt neue Kräfte in dir, mit denen du am nächsten Tag wieder frisch zur Arbeit gehst. Deshalb steht dein Hobby nicht in Konkurrenz zu deinem Job, im Gegenteil. Es ist die perfekte Ergänzung.
Das war unsere Auswahl der besten Tipps aus dem Buch Die 30 Erfolgsgeheimnisse der Topmanager von Niklaus Lehmann. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Was sind die Geheimnisse eines erfolgreichen Executives? Er stellt vor allem sein Ego hinter das Team zurück, als dessen Teil er sich begreift. Deshalb schätzt er auch andere Meinungen und bezieht sie in seine Reflexionsprozesse mit ein. Wenn es allerdings zu Entscheidungen kommt, lässt der Executive keinen Zweifel daran, dass er derjenige ist, der sie trifft. Für die Folgen übernimmt er vor allem dann die Verantwortung, wenn sie nicht dem gewünschten Ergebnis entsprechen. Er schreckt dann im Zweifelsfall auch nicht davor zurück, anderen Platz zu machen, wenn es das Beste für die Organisation ist. Oder wenn er merkt, dass ihm selbst eine Auszeit gut täte. Denn bei allem beruflichen Ehrgeiz marschiert der Executive nicht blind in den Burnout. Er weiß sich und sein Seelenheil zu schützen. Hoffentlich helfen dir unsere Tipps dabei, dich als Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln. Mach's gut und bis bald.